Landsmann in der Fremde. Mit dem Namen Lukas Altmann verbinden sich bei mir Heimat und Fremde, das Ersehnte und das Abstoßende. Aber wie über Gefühle schreiben oder reden, die nicht sein dürfen? Wie darüber froh zu sein, dass einer tot ist? Als ich das erste Mal in die Gegend kam, in der ich mich heute heimisch fühle, nannte ich es bei mir Inneres Afrika. Jean-Paul, später Sigmund Freud, prägte dieses Wort für das Land der Seele, wo alles zusammengefügt wird, die Liebe, die Angst, der Hass. Wenn ich an Gemüsegärten, Hühnerställen, den vermüllten Ecken vorbeiging, kam mir alles ähnlich archaisch vor, wie die bröckelnden Fassaden oder die Feuchtigkeitswolken an den Mauern. Viele Jahre habe ich das Land erkundet, bevor ich mich dort ansiedelte. An einem Platz, wo überwiegend alte Leute mich und meine Besucher freundlich aufnahmen, wo ich dann von einem Deutschen zum anderen weitergereicht wurde. Nie ist mir das Verbindende einer Sprache so aufgefallen wie in diesem fremden Land. Die Erleichterung, mein stockendes Pidgin-Italienisch beiseite lassen zu können und alles, was mehr war als sachliche Information, in die Sätze zu packen, ohne Mühe. Das aber kann auch gefährlich werden, davon handelt diese Geschichte. Es wachsen Vertraulichkeiten, die in der Heimat so für mich nicht denkbar gewesen wären. »Kennst du Lukas?«, wurde ich gefragt und erfuhr, dass er als Deutscher ständig in dem kleinen Ort lebte. Der alte Vittorio, der lange in Deutschland gearbeitet hatte, wollte uns zusammenbringen. Ich kannte die Hexe Margarete aus der Mühle, deren Furchen im Gesicht so tief waren wie die in ihren Gemüsebeeten, und den deutschen Neapolitaner, wie sie ihn nannten, den mit dem goldenen Händchen, der mit Immobilien zu tun hatte und mit seiner Familie als ganz junger Mann in den Süden gezogen war. Ich kannte Renate, eine westfälische gestandene Frau, die nach der Verrentung ihrem italienischen Ehemann in seine Heimat gefolgt war. Ihr Ehemann, der sein Leben lang Grabsteine gemeißelt hatte, las nun Nietzsche, aber auch Bücher über Engel. Renate war es, die mich über Tod und Zeitpunkt der Beerdigung von Lukas informierte, und als ich zögerte und sagte, ich weiß nicht, ob ich komme, mir in ihrer barschen Art an den Kopf warf, »Heute um drei hast du doch nichts anderes zu tun.« Sie hatte natürlich recht. Bei unserem ersten Treffen ging ich eines Abends zur üblichen Besuchszeit vor dem Abendessen mit Vittorio zu Lukas, der in einem winzigen Einzimmerhäuschen in einer ehemaligen Tagelöhnerstraße lebte. Nach seiner Frühpensionierung hatte Lukas Deutschland verlassen und sich einer italienischen Familie angeschlossen, die er aus früheren Abenteurerzeiten kannte. Er würde auch nie zurückgehen können. Nicht nur, weil er starb, sondern auch, weil er schon lange keinen gültigen Pass mehr besaß. Durch ihn erfuhr ich, dass keine deutsche Botschaft ohne Geburtsurkunde einen neuen Pass ausstellt, wenn dieser schon Jahre abgelaufen war. Obwohl in seiner kleinen, wohlgeordneten Wohnung nur deutsche Bücher, deutsche CDs lagen und am liebsten deutsche Gerichte auf den Tisch kamen, dazu deutsches Fernsehen, behauptete er, sowieso nie mehr dorthin zurückkehren zu wollen. Lukas war schwul. Er schimpfte über die Männer im Ort, alle verheiratet, aber mit Andeutungen ihm gegenüber, aus denen er nicht schlau wurde, ob es Anmache war oder der Versuch, ihn lächerlich erscheinen zu lassen. Zunächst freute ich mich über die neue Bekanntschaft. Er holte mich, wenn ich mit dem Zug ankam, vom Bahnhof ab, wartete sogar, wenn der Zug Verspätung oder ich einen Anschluss verpasst hatte. An den kühlen Abenden im Winter, in dem wir uns kennenlernten, wenn das Städtchen in eine Starre verfiel, kochte er für mich, öffnete eine Flasche Wein, versorgte mich mit allem reichlich und dann schwatzten wir oder schauten uns einen Film an in seinem »Kleindeutschland«, wie er sein Häuschen nannte, wo ich alle die Filme auf DVDs sehen konnte, die ich schon immer mal sehen wollte. Es war gemütlich bei Lukas, aber das Beste war, ich konnte den Zeitpunkt zu gehen wählen, weil wir ja bei ihm saßen und nicht in meiner Küche. Auch wenn ich ihn einlud, bevorzugte er mein Kommen, lockte mit Essen und Wein. Er wollte nie der sein, der Danke sagen musste. Befreundet war er kaum mit Einheimischen, sondern mit einigen Zugezogenen und Deutschen. Die lernte ich auf seinem Geburtstag kennen, wo alle überschwänglich seine selbstgefertigten Sahnetorten lobten. Mit einigen dieser Menschen, die ihn gut kannten, bin ich jetzt noch befreundet. Wie mit der Principessa, wie Lukas sie nannte, die mit ihrem Lebensgefährten das örtliche Hotel betrieb. Auch sie kam zum Gratulieren. Eine in Deutschland aufgewachsene Frau, die jeden Abend mit ihren Gästen bis spät zusammensaß und ihre mehrsprachigen Kenntnisse bewundern ließ und mit ihnen trank. »Sie darf nur Tee«, sagte Lukas und stellte den Wein schnell vom Tisch. Einmal wurde ich ihrem Vater vorgestellt, einem zerbrechlichen Herrchen mit Stock. Vorsichtig bewegte er sich die Straße entlang und fixierte die ihm entgegenkommenden mit stahlblauen Augen. 95 Jahre alt ist er«, sagte mein Nachbar Vittorio, selbst 85, als er mich dem Herrn vorstellte. Wenn die beiden sich begegneten, sprachen sie Deutsch miteinander. »Dies ist eine Deutsche«, sagte Vittorio, und die stahlblauen Augen leuchteten auf. »Oft habe ich Heimweh nach Deutschland«, sagte der alte Vater der Principessa und seufzte, »und nach den deutschen Frauen.« Auf die Principessa war Renate, die Deutsche, nicht gut zu sprechen, seit diese bei einem Fest Renates Mann aufgefordert hatte, dabei vor aller Augen über den Boden schwankte und mit ihm auf die Steine fiel, wo er sich ernsthaft verletzte. Gegen Mittag stöckelte die Principessa manchmal schon in Hippiekleidern durch die Straßen leicht schwankend, eine schöne alternde Frau, die sich in ihrem Lebensgefährten einen ergebenen Sklaven hielt, der für sie kochte, einkaufte und sie aufsammelte, wenn sie stürzte. Lukas verehrte die Principessa. »Ich liebe sie«, sagte er zu mir, »die steht ganz hoch oben auf einem Podest. Ich bin dorthin nie gekommen.« Dann gab es italienische Freunde von Lukas, das Ehepaar Roberto und Amalia, die in der Nähe seiner Wohnung ein Lederwarengeschäft betrieben. Er erzählte mir, dass Roberto als erstes gefragt hatte, ob ich verheiratet sei. Der Hund, das ist typisch für ihn. Lukas liebte auch Amalia und hasste Roberto dafür, dass er diese so oft betrogen hatte, bis sie einen Herzinfarkt bekam. Roberto mit seinen Wolfsaugen, der mich bei den gemeinsamen Treffen immer im Nacken massiert hatte, übersieht mich jetzt, seit Lukas tot ist, als sei ich schuld.